Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn Unternehmen, von denen vor ein paar Monaten noch kaum einer gehört hatte, plötzlich in aller Munde sind und Geldgeber mit mehrstelligen Millionenbeträgen bei denen einsteigen, dann deutet das darauf hin, dass da viele ein großes Geschäft wittern. Die deutschen Biotech-Firmen BioNTech aus Mainz und CureVac aus Tübingen fallen in diese Kategorie. Und was die Hoffnung der Investoren nährt, ist die Aussicht auf einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Aber wie gut stehen die Chancen, dass gerade diese beiden Firmen rasch Erfolg haben könnten? Und was ist mit dem guten Dutzend anderer Vakzinkandidaten für Covid-19, die ebenfalls schon klinisch erprobt werden? Der Wissenschaftsjournalist Michael Lange hat sich für uns mal ein Bild gemacht, wer da so alles am Start ist. Michael Lange, welche Impfstoffprojekte sind derzeit besonders erfolgversprechend?
Ja, ich denke, die beiden Impfstoffe, die jetzt schon in der Phase 3 dieser Impftest sind. Phase 3, das heißt, da wird wirklich die Wirksamkeit der Impfung, der Impfschutz erprobt. Bei mehr als 10.000 Probanden wird das gemacht. Und diese beiden Impfstoffe, der stammt einer von der Universität Oxford und der Firma AstraZeneca. Das ist ein Vektorvirus. Ein Vektorvirus ist ein ganz interessantes Konzept. Da wird ein ungefährliches Virus genommen und gentechnisch so verändert, dass sich auf seiner Hülle ein Spike-Protein von SARS-CoV-2, von dem Coronavirus, bildet. Das ist gewissermaßen der Stachel des Coronavirus und der sitzt jetzt auf einem ungefährlichen Überträgervirus und das soll das Immunsystem des Geimpften anstacheln, damit sein Antikörper gegen das Coronavirus gebildet wird und die sind bereits in Phase 3. Die andere Impfstudie, die auch bereits in Phase 3 ist, das ist ein klassischer Impfstoff, ein inaktiviertes Coronavirus. Man nennt das auch einen Totimpfstoff, weil er eben sich nicht mehr vermehren kann, ist aber vielfach erprobt. Das wird von der Firma Sinopharm, dem chinesischen Unternehmen, zurzeit gemacht. Und diese beiden, die sind jetzt wirklich schon in der dritten und entscheidenden Runde. Es gibt aber einige andere Firmen, die stehen in den Startlöchern. Da soll die Phase 3 in den nächsten Wochen beginnen. Und dazu gehören auch die sogenannten RNA-Impfstoffe. Das sind genbasierte Impfstoffe und die stammen unter anderem von BioNTech in Mainz und CureVac in Tübingen.
Schauen wir da mal schnell genauer drauf. Wie ist denn das Potenzial dieser sogenannten RNA-Impfstoffe zu bewerten aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz innovatives Konzept für einen Impfstoff. Das Besondere daran, man braucht gar kein geschwächtes Virus, man braucht kein totes Virus, man braucht lediglich die genetische Information, in diesem Fall als mRNA. Das ist gewissermaßen die Bauanleitung für bestimmte Teile des Virus. Die Forscher wählen die aus und schicken diese Bauanleitung in den Körper des Geimpften und die Körperzellen des Geimpften, die sollen selbst das Protein, das Impfprotein produzieren. Das heißt, es wird gar nicht hergestellt im Labor oder in der Firma, sondern der Körper selbst soll das produzieren. Das klingt genial, aber man muss auch sagen, dieses Konzept war für verschiedene Therapien schon immer mal in der Diskussion und es hat da doch einige Rückschläge gegeben. Deshalb sind gerade Biologen da ein bisschen skeptisch, die sagen, es ist so schwer, diese RNA da reinzubringen und dass die dann auch aktiv ist. Und ob jetzt wirklich die Lösung dafür gefunden ist, ist nicht ganz klar. Es gibt anscheinend Verbesserungen, die das jetzt möglich machen. Aber es sind nicht alle optimistisch. Die Entwickler selbst, die schon, die sagen, ja, wir werden das Ende des Jahres schon einen Impfstoff vorlegen. Das sagt zum Beispiel die Firma BioNTech. Das heißt, dann soll ein Impfstoff zur Zulassung bereit sein. Im Moment sind die allerdings erst in Phase 1, also im Anfangsstadium und haben da allerdings bereits gute Ergebnisse vorgelegt.
Und diese Zwischenergebnisse, die Sie gerade ansprachen, wie aussagekräftig sind die denn jetzt schon?
Ja, die sind ganz gut. Die haben die zumindest wirklich öffentlich gemacht. Das muss man der Firma wirklich zugutehalten. Das machen viele nicht. Und sie haben zeigen können, dass es nicht nur relativ wenig Nebenwirkungen gibt, sondern auch sogenannte neutralisierende Antikörper. Die sind gegen diese Spike-Proteine, gegen diese Stachel auf der Virusoberfläche gerichtet. Das heißt, es gab eine Immunreaktion bei den Geimpften und die war teilweise höher als bei Infizierten. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Dennoch kann man daraus nicht sicher schließen, dass ein Immunschutz besteht. Denn es gibt viele andere Teile des Immunsystems, wie die T-Zellen. Das versteht man noch gar nicht so genau und das hat man nicht kontrolliert. Also da gibt es heute gerade eine Studie in Nature Medicine, die sagt, das ist nur ein kleiner Teil der Immunantwort, auf den wir da immer gucken. Die Immunantwort ist viel komplizierter. Also man kann es noch nicht genau sagen.
Aber mit dem im Hinterkopf kann man denn heute dann schon sagen, wie lange ein Impfstoff gegen Covid-19, wenn es ihn denn gäbe, dann tatsächlich Schutz bieten würde vor einer Infektion?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Diese neutralisierenden Antikörper, die hat man zwar untersucht, aber auch da hat man bei Infizierten festgestellt, dass die Zahl sehr schnell sinkt. Aber wie gesagt, es ist kein Einfluss auf den wirklichen Impfschutz. Es ist wirklich ein Marker, der auch in die Irre führen könnte. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das wird man erst in einigen Monaten sagen. Möglicherweise auch erst nachdem der Impfstoff zugelassen wurde. Dann sieht man, wie lange er hält, wie lange er wirkt. Dann wird man es genau wissen.
Es ist also noch gar nicht so klar, wie lange die Immunisierung des Körpers dann halten wird. Aber genau. Wie läuft das denn ganz konkret ab, wenn solche Impfstoffe jetzt auf ihre Wirksamkeit getestet werden?
Das sind richtig große Studien und wichtig ist, dass da über 10.000 Probanden dabei sind und dass auch eine ungeimpfte Kontrollgruppe mitgenommen wird. Das heißt, man hat immer den Vergleich, die einen bekommen ein Placebo, die anderen den Impfstoff. Und um wirklich zu belegen, ob der Impfstoff wirkt, muss die eine Gruppe, die Geimpfte, wirklich sich extrem seltener infizieren als die ungeimpfte Gruppe. Und um das zu zeigen, braucht man aber auch hohe Infektionsraten. Man muss ja wirklich Menschen haben, die sich infizieren. Und das ist gar nicht mehr so oft gegeben. Zumindest in Europa, wo man das zum Teil machen wollte, sind solche Studien überhaupt nicht möglich. Bei uns gibt es schlicht zu wenig Infektionen. Das heißt, es müssen wirklich dann viele, zumindest aus der Kontrollgruppe, sich infizieren, um nachzuweisen, wie stark der Impfschutz ist. Und die Studie aus Oxford und von AstraZeneca, die ich gerade genannt habe, die musste auch schon wechseln. Die wollten zunächst in Großbritannien ihren Impfstoff testen und mussten jetzt nach Brasilien gehen, wo sie den Impfstoff in Phase 3 untersuchen.
Kurze Frage zum Schluss. Bis wann ist denn wahrscheinlich mit Ergebnissen dieser Phase 3 Studien zu rechnen, über die wir jetzt gesprochen haben?
Also die ersten könnten in 3 bis 6 Monaten fertig sein, aber es wird wahrscheinlich auch noch länger dauern. Immer wenn Nebenwirkungen auftreten oder wenn die Infektionsraten sinken, dann werden sich diese Untersuchungen in die Länge ziehen. Aber wir werden bis nächstes Jahr warten müssen und dann wissen wir auch noch nicht, wie sicher wir sind. Also wir sollten davon ausgehen, dass wir nicht unbedingt einen neuen Impfstoff haben, der alle Probleme löst. Das wird sicher nicht der Fall sein.
Michael Lange war das mit einem Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Impfstoffentwicklung in Deutschland und anderswo. Vielen Dank dafür.